Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Bei einem Anschlag am internationalen Flughafen in Moskau sterben mindestens 30 Personen. Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann setzt auf eine neue Strategie bei den bilateralen Verhandlungen mit der EU. Wie sieht die aus und ist der Neue noch Unternehmer oder schon Bundesrat? Dann Außenministerin Micheline Calmiret auf Tuchfühlung in Berlin. In der Grenzregion Basel zieht derweil bereits neuer Ärger auf wegen der Kautionspflicht. Und später dann singt uns Rote Wolke sein Lied mitten in der Prärie.
Tatanka, hoja, teke, hoja.
Über den mächtigen Büffel Tatanka. An ihm hängen hunderte Jobs. Mehr dazu später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Andrea Abühl hat jetzt die Nachrichten des Tages.
Am größten Flughafen der russischen Hauptstadt Moskau ist eine Bombe explodiert. 31 Menschen seien getötet worden und rund 130 verletzt worden, teilten die russischen Behörden mit. Ein Selbstmordattentäter habe sich im Ankunftsbereich der internationalen Flüge in die Luft gesprengt, berichteten russische Medien. Am Flughafen Domodedowo wurden alle internationalen Flüge gestoppt und in ganz Russland wurden an allen Flughäfen und größeren Bahnhöfen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Wegen des Bombenanschlags hat der russische Präsident Medvedev seine Abreise an das Weltwirtschaftsforum in Davos verschoben. Ob er am Mittwoch seine geplante Eröffnungsrede halten wird, ist nicht klar. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann möchte die laufenden Verhandlungen mit der EU zu einem Paket zusammenfügen. Er nehme dabei bewusst das Wort «bilaterale 3» in den Mund, sagte der FDP-Bundesrat bei einer Zwischenbilanz nach 85 Tagen im Amt. Mit Einzeldossiers komme man nicht mehr weiter, begründete Schneider-Ammann seine Forderung. Ein drittes bilaterales Paket habe für ihn auch Priorität vor einem Gesamtrahmenabkommen mit der EU, wie es zurzeit von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Schweiz und der EU geprüft werde. Bundespräsidentin Calmiret ist bei ihrem Besuch in Berlin mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel zusammengetroffen. Zur Sprache kamen wie erwartet die Steuerverhandlungen, der deutsche Anschluss an die Nährbahnstrecke und der Fluglärmstreit. Calmiret und Merkel hoben vor allem die Gemeinsamkeiten der beiden Länder hervor. Es sei normal, dass es unter Nachbarn zu einigen Problemen komme, sagte die Bundespräsidentin. Nach dem gewalttätigen Übergriff auf SVP-Nationalrat Hans Fehr haben die vier großen Bundesratsparteien heute einen gemeinsamen Appell gegen Gewalt in der Politik lanciert. Die Gewalttat vom letzten Freitagabend sei auch ein Angriff auf die Demokratie, schreiben SP, FDP, CVP und SVP in ihrem gemeinsamen Aufruf. Politische Meinungsverschiedenheiten sollten mit Worten ausgetragen werden, aber nie mit Gewalt oder Gewaltandrohungen. Hans Fehr, der in Zürich von mutmaßlich linksautonomen Gewalttätern verprügelt und verletzt wurde, hat heute Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Verkehrsministerin Leuthard will näher prüfen, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen die Sanierung des Gotthard-Straßentunnels haben könnte. Zu diesem Zweck hat sie sich in Bern mit Vertretern der Kantone Tessin, Uri, Graubünden und Wallis getroffen. Der Bundesrat war im Dezember zum Schluss gekommen, die Bauarbeiten seien möglich, ohne dass zuvor eine zweite Tunnelröhre gebaut werde. Die vier Kantone sind anderer Meinung. Nun will das Departement Leuthard prüfen, ob die Sanierung des 30-jährigen Tunnels verschoben werden könnte. Auch ein Autoverlad durch den Gotthard-Bahntunnel ab Erstfeld im Kanton Uri soll genauer abgeklärt werden. Die Palästinenser haben Berichte vehement dementiert, wonach sie bei geheimen Nahostverhandlungen gegenüber Israel große Zugeständnisse gemacht haben sollen. Der palästinensische Chefunterhändler Erekat bezeichnete die Berichte als Lügen und Halbwahrheiten. Laut dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera und der britischen Zeitung The Guardian hatten die Palästinenser zum Beispiel angeboten, auf das israelisch besetzte Ostjerusalem praktisch vollständig zu verzichten und die meisten israelischen Siedlungen in diesem Raum zu akzeptieren. Al Jazeera und The Guardian stützen ihre Berichte auf rund 1600 Dokumente aus geheimen Verhandlungen. Wie die Medien zu diesen Papieren kamen, ist nicht bekannt. Der französische Präsident Sarkozy hat die Ziele vorgestellt, die er während der Präsidentschaft Frankreichs der G8 und der G20-Länder in diesem Jahr verfolgen will. Ein wichtiges Problem seien die Lebensmittelpreise, die rasant stiegen. Es brauche darum mehr Kontrolle und Transparenz beim Handel mit Rohstoffen. Sonst drohten Hungerrevolten in den ärmsten Ländern, so Sarkozy. Zweitens soll das internationale Währungssystem reformiert werden. Dies sei nötig, weil der Einfluss der Schwellenländer steige. Den Dollar müsse man deswegen nicht in Frage stellen, sagte Sarkozy. Die Pharmabranche hat im letzten Jahr weniger Einnahmen mit Medikamenten erzielt als 2009. Der Umsatz betrug 2010 4,8 Milliarden Franken, 1,3% weniger als 2009, als die Einnahmen noch gestiegen waren. Dies habe vor allem damit zu tun, dass die Medikamentenpreise gesunken seien, teilen die beiden Vereinigungen der Pharmafirmen Vips und Interpharma mit. Rückläufig ist vor allem der Verkauf von Originalpräparaten. Zugenommen hat indessen der Absatz von Generika. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.604 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.954 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.2963 gehandelt, der Dollar zu 94,92 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es im Norden oft hochnebelartig bewölkt und stellenweise schneit es etwas. In den Alpen ist es bis in den Nachmittag hinein oft noch sonnig. Die Temperatur steigt auf etwa 1 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne bei rund 6 Grad. Am Mittwoch ist es im Norden bewölkt und zeitweise fällt Schnee und unterhalb von etwa 400 Metern auch Regen. In den Alpen gibt es am Nachmittag einige sonnige Abschnitte. Im Süden scheint zeitweise die Sonne. Im Norden werden um 3 und im Süden 5 Grad erreicht.
Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Managt er noch oder regiert er schon? Nachbarschaftspflege. Bern und Berlin tauschen Nettigkeiten aus. Und Nachbarschaftsstreit. Die Kautionspflicht könnte Ärger bedeuten für Bern und Berlin. Dann blutiger Anschlag. Moskau steht im Visier von Terroristen. Lauter Lügen oder doch nicht? Die nicht mehr geheimen Dokumente im Nahen Osten. Weiter. Die Oglala Sioux in South Dakota. Besuch in der Prärie, wo die Büffel über die Steppe donnern. Und wo Lega-Chef Bignasca poltert, nochmal ein Besuch bei den Rechtspopulisten im Kanton Tessin. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs, auch als Podcast im Abonnement unter deres.ch. Die Explosion auf dem internationalen Moskauer Flughafen Domodedowo hat nach neuesten Informationen mehr als 30 Personen das Leben gekostet und über 130 weitere verletzt. Der Bericht aus Moskau von unserem Korrespondenten Peter Gisling.
Es war kurz vor 5 Uhr Ortszeit, als hier in Moskau die Nachrichten dieses neuesten Anschlags die Runde machten. 10 Tote, 20 Tote, 30 Tote. Quasi im Minutentakt wurden immer mehr Opfer gemeldet. Dutzende von Verletzten sind mittlerweile auch auf verschiedenste Spitäler Moskaus verteilt worden und werden jetzt dort versorgt. Ein Bekennerschreiben liegt zurzeit nicht vor, aber letztlich weist alles darauf hin, dass es sich auch bei diesem Anschlag wiederum einen Terrorakt separatistischer Kreise aus dem russischen Nordkaukasus, wahrscheinlich aus der Republik Tschetschenien, handeln dürfte. Zeigen vor Ort und auch die russischen Untersuchungsbehörden sprechen übrigens von zwei verschiedenen Explosionen, welche sich kurz hintereinander im Ankunftsbereich internationaler Flüge auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo ereignet hätten. Was kaukasische Rebellen vor Monaten angekündigt haben, bewahrheitet sich auch jetzt wieder. Immer und immer wieder kommt es zu Anschlägen. Wir erinnern uns, Ende März des vergangenen Jahres haben sich zwei Tschetschenien in der Moskauer Untergrundbahn in die Luft gejagt und dabei 40 weitere Menschen in den Tod gerissen. Knapp 100 sind damals zum Teil ernsthaft verletzt worden. Fast wöchentlich kommt es in den kaukasischen Republiken Dagestan, Ingushetien und auch in Tschetschenien zu Anschlägen und Toten. Die offiziellen russischen Sicherheitskräfte ihrerseits gehen alles andere als vorsichtig vor, wenn sie irgendwo einen Hinterhalt kaukasischer Rebellen vermuten. Und auch im russischen Zentralland kam und kommt es immer wieder zu folgenschweren Anschlägen. Etwa auf die Bahnstrecke Moskau-St. Petersburg oder krassestes Beispiel solcher Aktionen, die folgenschwere Geiselnahme im Moskauer Musicaltheater Nordost im Jahr 2002. Russlands Präsident Dmitri Medvedev hat auch heute Abend wieder eine lückenlose Untersuchung des jüngsten Anschlags angekündigt. Die Verantwortlichen, so der Präsident, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Wegen des Anschlags wird Medvedev übrigens erst mit Verspätung in die Schweiz fliegen und als Redner am WEF in Davos eintreffen. Jetzt, so Medvedev, sei er nämlich hier an der Heimatfront gefordert.
Ein großes Paket will er also schnüren, um die offenen Dossiers zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zu behandeln. Das verkündete der neue Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Er zog auch eine Zwischenbilanz über seine ersten 85 Tage als Bundesrat. Ich sprach darüber mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt und wollte zuerst wissen, wie sich der Volkswirtschaftsminister diese bilateralen drei in einem Aufwisch denn vorstelle.
Es ist ein totaler Strategiewechsel, was der neue Volkswirtschaftsminister da möchte. Der Gesamtbundesrat hat ja bis jetzt auf einzelne Verhandlungen mit der EU gesetzt. Da wird streng voneinander getrennt über Dossiers wie Strom oder Landwirtschaft gesprochen. Da wird mit einzelnen Staaten über Steuerfragen gefeilscht. Da ist auch eine Forderung der EU nach weiteren Beiträgen der Schweiz an die Ostzusammenarbeit auf dem Tisch. Nun, Bundesrat Schneider-Ammann möchte das alles zusammennehmen, unter ein gemeinsames Dach stellen. Eben bilaterale drei ist das Stichwort. Die Zeit der Einzelanliegen, die sei vorbei, meint der neue Bundesrat dezidiert.
Und was erhofft er sich davon?
Ja, da spricht ganz klar der ehemalige Unternehmer. Er hofft sich, dass übers Kreuz Konzessionen gemacht würden, wenn man alles gemeinsam verhandelt. Die Fronten zwischen der EU und der Schweiz, die sind ja ziemlich verhärtet im Moment. Die EU spricht gar davon, der bilaterale Weg sei jetzt vorbei. Schneider-Ammann sieht das völlig anders. Zu den Bilateralen gäbe es keine Alternative, sagt er. Und er setzt deshalb auf das Rezept des bilateralen Pakets, ein Rezept, das immerhin schon zweimal funktioniert hat.
Bisher hat die Schweiz Dossier für Dossier mit der EU behandelt. Sie haben das vorhin erklärt. Wie wird das denn ankommen, wenn nun quasi während des Spiels die Regeln geändert werden sollen?
Ja, die Idee selbst eines dritten Paketes ist nicht dumm. Hinter den Kulissen hat man das auch schon gehört und diskutiert, diese Option. Nur hat man im Departement von Außenministerin Micheline Calmires tunlichst vermieden, das Wort in den Mund zu nehmen, darüber zu sprechen. Nun prescht da der neue Wirtschaftsminister vor, offenbar ohne Absprache mit den anderen Bundesräten. Bilaterale drei, das sei sein Begriff, betonte Schneider-Ammann heute. Das ist heikel. Herr Schneider-Ammann ist jetzt nicht mehr Wirtschaftsführer, der auch mal laut denken darf. Er ist Mitglied einer Landesregierung. Seine Worte werden in Brüssel gehört und dort weiß man seit heute, dass ein Vertreter unserer Regierung jetzt ein Paket möchte.
Was heißt das nun für das umstrittene Rahmenabkommen, wonach die Schweiz EU-Recht ja jeweils automatisch übernehmen müsste?
Für Bundesrat Schneider-Ammann ist klar, dass er ein drittes Paket einem solchen Rahmenabkommen vorziehen würde. Es würde in der Tat keinen Sinn machen, wenn man außerhalb des Paketes auch noch über ein solches Abkommen verhandeln würde. Aber man könnte natürlich gewisse Aspekte dieses Abkommens in das Paket hineinnehmen. Zum Beispiel die Frage, ob und wie die Schweiz künftiges EU-Recht übernehmen muss. Das ist ja eine Forderung der EU und die Schweiz könnte dafür natürlich in anderen Dossiers wiederum Konzessionen der EU verlangen.
Nun hat ja Johann Schneider-Ammann auch Bilanz gezogen heute über seine ersten drei Monate im Amt. Philipp Burkhardt, Sie haben gesagt, dieses Paket Bilaterale 3 trägt eindeutig Unternehmerzüge. Hat er denn den Sprung geschafft vom Unternehmer zum Bundesrat oder doch nicht ganz?
Ja, es fällt schon auf, dass Herr Schneider-Ammann immer wieder auf seine Vergangenheit als Unternehmer verweist. Er hat heute auch zugegeben, es sei ihm schwer gefallen, seine Unternehmen abzugeben. Also als Bundesrat wirklich angekommen ist er noch nicht. Man hört immer noch den Wirtschaftskapitän sprechen, er benutzt auch sehr oft die Ich-Form. Man spürt, dass er in den ersten 85 Tagen sehr viel hat lernen müssen, auch über die politischen Abläufe im Bundeshaus. Er ist deshalb auch kaum in Erscheinung getreten, hat eher hinter den Kulissen gewirkt, Gespräche geführt und sich in Dossiers eingearbeitet.
Und was hat er inhaltlich angepackt?
Wesentliche Unterschiede zur Vorgängerin, zu Bundesrätin Leuthard, gibt es eigentlich nicht, außer diesen bilateralen drei. Schneider-Ammann setzt auf Bildung, er setzt im Bereich Landwirtschaft auf Öffnung, er will auch weiterhin ein Freihandelsabkommen mit der EU. Am auffälligsten ist vielleicht, dass er, und da spricht wieder der Unternehmer, dezidiert auf Märkte außerhalb der EU setzt. Er will innerhalb von 2 Jahren unbedingt ein Freihandelsabkommen mit China abschließen. Die ersten Gespräche finden am WEF in Davos statt. Das Ziel des Wirtschaftsministers ist hier klar, weniger abhängig werden vom Euro.
Informationen und Einschätzungen von Philipp Burkhardt. Bilaterale Pflege betrieb heute Micheline Calmiret. Sie ist in diesem Jahr ja nicht nur Außenministerin, sondern auch Bundespräsidentin. Und als solche war sie auf Antrittsbesuch in Berlin. Das war eine Visite mit dichtem Programm. Mittagessen mit Außenminister Guido Westerwelle, Kaffee beim Bundespräsidenten Christian Wulff und dann direkt ins Kanzleramt zu Angela Merkel. Mit irgendeinem konkreten Entscheid hat niemand gerechnet, denn heute ging es vor allem um Atmosphärisches, um die Pflege der guten Beziehungen. Kasper Selk hat für uns die Medienkonferenz von Angela Merkel und Micheline Calmiret verfolgt und Roman Fillinger hat ihn dann nach der Atmosphäre gefragt.
Die Atmosphäre war, wenn man den beiden Frauen zugeschaut hat, wie sie über ihre Gespräche berichtet haben, wenn man die Gestik, die Mimik angeschaut hat, wenn man vor allem natürlich zugehört hat, was sie sagten, da muss die Atmosphäre sehr gut gewesen sein, sehr entspannt. Es machte den Eindruck, als hätte man da unter Freundinnen sozusagen miteinander geredet.
Eines der Themen in Berlin war ja die Beziehung der Schweiz zur EU, wo Brüssel vor kurzem gesagt hat, der bilaterale Weg sei an seine Grenzen gestoßen. Das dauernde Verhandeln mit der Schweiz, das sei schlicht zu aufwendig. Deutschland als großes Land in der EU wird das aber ähnlich sehen.
Das ist zu vermuten, aber wenn es so wäre, hätte es Frau Merkel uns nicht gesagt, auch Frau Calmiret auf mehrfaches Nachfragen nicht. Sie hat einfach gesagt, Frau Calmiret, dass sie die Schweizer Position dargelegt habe, weshalb wir auf den bilateralen Weg angewiesen seien, dass man den auch dynamisieren wolle, dass man bereit sei, über die Art und Weise, wie der weitergeht, zu verhandeln. Aber dass Deutschland das jetzt so in Brüssel unterstützen werde, hat Frau Merkel auch auf unsere Nachfrage noch einmal nicht bestätigt, sondern sie hat einfach gesagt, sie habe mit Interesse zugehört.
Das letzte Thema, das die Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland ja merklich getrübt hatte, war der Steuerstreit. Hier zeichnet sich ja eine Lösung ab mit der von der Schweiz gewünschten Abgeltungssteuer. Heißt das, in diesem Bereich ist wieder alles eitel Minne?
Das scheint ein bisschen so. Natürlich sind die Verhandlungen noch nicht fertig. Die Details dieser Abgeltungssteuer werden jetzt erst ausgehandelt. Der Marktzugang von Schweizer Banken in den deutschen Markt ist ein Thema, das damit verbunden ist. Andere auch noch. Da ist einiges noch zu verhandeln. Aber beide Frauen haben den Eindruck gemacht, dass sie sehr, sehr zuversichtlich seien, dass das zu einem Resultat führe. Und vor allem haben beide betont, Frau Calmiret jetzt gerade eben noch einmal, dass das eine große Thema, das immer wieder zu erheblicher Verstimmung zwischen Deutschland und der Schweiz geführt habe, eben der Streit um die nicht deklarierten Vermögen, dass dieses Thema im Wesentlichen abgehakt sei und dass das entsprechend auch einen sehr, sehr guten Einfluss auf die gegenseitigen Beziehungen jetzt habe.
Ein anderes Stichwort ist die Verkehrspolitik. Hier gibt es die Befürchtung, dass Deutschland die Nordanschlüsse für die Schweizer NEAD nicht rechtzeitig fertigstellen kann. Gab es denn hier eine Klärung?
Eine Klärung nicht. Es ist nur offensichtlich so gewesen, dass dieses Thema jetzt einfach auch bei Frau Merkel angekommen ist. Bisher wurde das unter den Verkehrsministerien ausgehandelt zwischen den beiden Bahnchefs. Deutschland hat zugesichert, dass man so schnell wie möglich mit diesem Anschluss, mit dieser Rheintalbahn fertig werden wolle. Man hat deutlich gemerkt an der Reaktion von Frau Merkel heute, dass da für sie Verschiedenes noch neu war, dass sie das mit Interesse zur Kenntnis genommen hat, dass ihr einleuchtet, dass man auch im Norden und im Süden des Gotthardtunnels möglichst schnell ausbauen muss, damit das Ganze einen Sinn hat. Ihr hat das offensichtlich sehr eingeleuchtet, das ist bei ihr angekommen, aber was das jetzt konkret heisst, darüber wurde nichts bekannt.
Das war Kasper Selg aus Berlin auf die Fragen von Roman Fillinger. Doch ganz so ungetrübt sind die schweizerisch-deutschen Beziehungen nicht, auch wenn sich da fast Freundinnen getroffen haben. Denn nach Fluglärm und Steuerstreit droht jetzt ein Kautionsstreit. Dabei geht es um süddeutsche Handwerker. Die beklagen sich darüber, dass sie eine Kaution hinterlegen müssen, wenn sie im Kanton Basel Land arbeiten wollen. Das sei reine Schikane, um unliebsame Konkurrenz von jenseits des Rheins fernzuhalten. Doch hierzulande will man an dieser Maßnahme festhalten. Sie habe sich bewährt als Mittel gegen Lohndumping. Klaus Bonanomi.
Wenn deutsche Handwerker auf Schweizer Baustellen zu deutschen Löhnen arbeiten, dann haben ihre Schweizer Berufskollegen das Nachsehen. Immer wieder werden Fälle bekannt, wo deutsche Unternehmer die Schweizer Konkurrenz mit Tiefstlöhnen unterbieten oder ihre Angestellten längere Schichten schieben lassen als in der Schweiz erlaubt. Um solche fehlbaren ausländischen Betriebe zur Rechenschaft zu ziehen, gibt es die sogenannte Kautionspflicht. Darauf haben sich als erste im Kanton Basel-Land die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern des Baunebengewerbes geeinigt. Und der Bundesrat hat kürzlich entschieden, dass der entsprechende Vertrag mit Kautionspflicht auch für die Kantone Basel-Stadt und Solothurn gilt. Eine gute Sache, meint der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes Hans-Ulrich Bigler und hofft auf den neuen Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Wir erwarten, dass er die Möglichkeit zur Hinterlegung einer Kaution 1:1 umsetzt und diese Umsetzung auch so unterstützt.
Kautionspflichten, also auch in weiteren Branchen und Kantonen? Gerade das Gegenteil erwartet der baden-württembergische Wirtschaftsminister Ernst Pfister. Er macht Druck gegen eine Kautionspflicht.
Ich denke natürlich in allererster Linie an unsere Handwerksbetriebe, die da im südbadischen Raum sind und dass es eine zusätzliche, höhere bürokratische Belastung ist. Denn sie müssen ja zum Beispiel auch bei einer Schweizer Bank diese Kaution hinterlegen und alles dies kann auch eingeklagt werden und zwar nach Schweizer Recht. Also ich bin nicht sehr glücklich mit diesen Vorschlägen, die da insbesondere ja auch aus dem Kanton Basel-Land kommen.
Bundesrat Schneider-Ammann seinerseits sagte an der heutigen Medienkonferenz:
Ich habe kein Problem damit, wenn es nicht marktverzerrend ist. Mit anderen Worten, es bezahlen nicht nur die Ausländer, die über die Grenze kommen, diese Kaution, sondern es bezahlen diese Kaution auch die schweizerischen Anbieter. So gesehen ist es marktwirtschaftlich in Ordnung.
Er sei sich aber bewusst, dass man dieses Thema dies und jenseits des Rheins unterschiedlich anschaue.
Es gibt ein paar ein paar Scharmützel, ein paar Missverständnisse, wenn Sie so wollen, über die Grenzen hinweg.
So Schneider-Ammann an die Adresse seines baden-württembergischen Amts- und Parteikollegen Pfister von der liberalen FDP. Auch dieser hofft vorerst noch auf ein klärendes Gespräch unter Freunden.
Wir sind so gute Nachbarn, die Deutschen und die Schweizer. Und ich möchte jetzt einfach erreichen, dass man die Dinge regelt, dass durch ein Schlichtungsgespräch Dampf aus der Angelegenheit genommen wird und wir eine vernünftige Regelung finden, wie es unter Freunden eben auch üblich ist.
Doch eine andere praktikable Lösung im Kampf gegen das Lohndumping hat auch Pfister nicht. Fazit: Die deutsche Seite will nichts wissen von der Kautionspflicht, die in der Schweiz breite Sympathien genießt, von Gewerkschaften übers Gewerbe bis zum Bundesrat. Stoff für einen neuen Nachbarschaftskonflikt ist also vorhanden.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit amerikanischen Büffeln und Schweizer Rechtspopulisten. Zuerst aber geht's in den Nahen Osten. Es gibt heute fast nur ein Thema in Ramallah, Gaza und Jerusalem, ein hochemotionales ist das. Und dafür hat der arabische Fernsehsender Al Jazeera gesorgt. Er hat Geheimdokumente aus den israelisch-palästinensischen Verhandlungen des letzten Jahrzehnts veröffentlicht. Die belegen, dass die Führung der Palästinenser zu größten Konzessionen bereit gewesen sein soll in den Verhandlungen. Vor allem in Jerusalem, wo sie Israel angeboten habe, es könne praktisch sämtliche Siedlungen annektieren. So jedenfalls wird aus den Dokumenten zitiert. Jetzt ist vom Ausverkauf und Verrat der palästinensischen Sache die Rede. Doch das will die Regierung von Präsident Abbas nicht auf sich sitzen lassen. Irene Meyer.
Die Enthüllungen von Al Jazeera trafen Mahmoud Abbas offensichtlich völlig unvorbereitet. Die palästinensischen Geheimdokumente waren schon wiederholt über den Bildschirm geflimmert, als sich der palästinensische Präsident endlich zu einer Erklärung aufraffte. Dies alles sei eine Kampagne, um Verwirrung zu stiften, ließ er aus Kairo verlauten. In Ramallah holte derweil Abed Rabbo, Mitglied der PLO-Spitze, zu einem Rundumschlag gegen Al Jazeera aus. Der arabische Fernsehsender schwäche die palästinensische Führung willentlich. Es sei eine Kampagne, hinter der der Scheich von Katar stehe, wo der Fernsehsender Al Jazeera seine Basis hat. Dies geschehe im Interesse von Israel, behauptete Rabbo. Chefunterhändler Erekat sprach von Lügen und Halbwahrheiten. Al Jazeera dagegen bleibt dabei. Die Geheimdokumente seien überprüft und echt. Es stimme, dass die palästinensische Führung zum Beispiel in Ostjerusalem zu großen Konzessionen bereit gewesen sei und Israel angeboten habe, fast alle Siedlungen zu annektieren. Schadet der arabische Fernsehsender mit diesen Enthüllungen der sogenannten palästinensischen Sache oder dient er ihr? Beide Thesen finden heute ihre Anhänger. Adel Bari Batouan, Chefredaktor der Zeitung Al-Quds Al-Arabi, ist froh über die Veröffentlichung. Diese Autonomiebehörde müsse abdanken. Sie habe in all den Jahren bei den Verhandlungen nichts erreicht und dann Konzessionen gemacht, wie man jetzt erfahre, die kein palästinensischer Bürger unterschreiben würde, sagt Batouan. Auch er weiß, dass der Schritt von Al Jazeera der israelischen Regierung in die Hände spielt. Eine tief gespaltene palästinensische Gesellschaft ist zu schwach, um große Forderungen zu stellen. Und folgerichtig reiben sich nun die Männer der Hamas die Hände. Ihr Vertreter in Beirut, Osman Hamdan, spricht von Verrat an den Palästinensern.
The Palestinians have discovered that this leadership has betrayed them.
Andere sagen, hier habe eine schwache Führung unbedingt die Zwei-Staaten-Lösung erreichen wollen und sei bereit gewesen, jeden Preis dafür zu zahlen. Der Publizist Rami Khoury in Beirut, selber Palästinenser, nennt ein zentrales Problem, das sich nun bestätigt habe. Die Leute um Abbas hätten jeden Kontakt zur Bevölkerung verloren und irgendwo im luftleeren Raum ihre eigenen Entscheide gefällt, ohne sich immer bewusst zu sein, um welch existenzielle Fragen für die Palästinenser es wirklich gehe. Ein israelischer Journalist, Yossi Melman von der Zeitung Haaretz, stellt am Ende dieses Tages eine ganz andere Frage. Warum, wenn die Palästinenser doch tatsächlich zu so großen Konzessionen bereit gewesen sind, warum haben wir dann noch immer kein Abkommen und keinen Frieden, fragt Melman. Die Antwort, so der Journalist, könnten vielleicht eher die Israelis geben.
Einst streiften viele Millionen Bisons durch die weiten Steppen Nordamerikas. Für die Prärie-Indianer bedeuteten diese riesigen Tiere alles. Das Fleisch zum Essen, das Fell als Kleidung, Knochen für Waffen und Werkzeug, der Mist als Brennmaterial. Doch dann kamen die Weißen und rotteten den pelzigen Koloss in kürzester Zeit praktisch aus. Heute, rund 100 Jahre später, leben wieder etwa 350.000 Bisons auf dem Gebiet der USA, die meisten auf Privatland reicher weißer Rancher. Max Ackermann hat sich die Tiere angesehen im Pine Ridge Reservat im Südwesten von South Dakota.
Die Szene könnte von Mitte des 19. Jahrhunderts sein. Sanft gewelltes Grasland, soweit das Auge reicht. Kein Haus stört die Sicht. Keine Straße, kein Zaun. Und mittendrin in der Prärie steht Rote Wolke, der Oglala-Krieger, und singt ein Lied zu Ehren des mächtigen Büffels Tatanka. Ganz in der Nähe grasen 8 amerikanische Bisons, diese urtümlichen Viecher, die so eng zur Kultur der Prärie-Indianer gehörten. 8 Stück, wo einst Hunderttausende lebten. Doch das ist nicht der einzige Unterschied zu früheren Zeiten. Auch die Weite des Landes täuscht. Wir sind im Pine Ridge Reservat der Oglala Lakota, ein dünn besiedeltes Gebiet, doppelt so groß wie der Kanton Bern und doch nur noch ein Bruchteil der ehemaligen Jagdgebiete und heute einer der ärmsten Bezirke der USA. Mit komplizierten Landrechten zudem. Rote Wolke oder bürgerlich Henry Red Cloud hat lange kämpfen müssen, bis sich wenigstens 5 Oglala-Familien in einer Kooperative organisiert, ihr Land zusammengelegt und für die Bisonzucht nutzbar gemacht haben.
Land Restoration, Land Utilization and then becoming self-sufficient off the land like our ancestors did centuries ago.
Zurück aufs Land, zurück zur Selbstversorgung, zurück zu den Bisons. Das ist für Henry, der sich selber als Krieger des 21. Jahrhunderts bezeichnet, ein Weg für sein Volk heraus aus Armut und Elend. Die 8 Tiere auf seiner Weide sind dabei bloß ein Anfang. Es ist die Stammgruppe einer inzwischen fast 100-köpfigen Herde, die möglichst naturnah gehalten wird. Die Tiere sind das ganze Jahr im Freien, kriegen keinerlei Zusatzstoffe zum Fressen. Die Kälber werden auf der Weide geboren, die erwachsenen Tiere auch draußen auf dem Feld geschlachtet.
We're able to come up with a unique, you know, product of buffalo meat that is organically grown, hormone-free, wild grass-fed and also field-killed.
Das fettarme, schmackhafte Bisonfleisch erzielt einen guten Preis im alternativen Biomarkt. Noch ist dieser zwar klein und der Anteil der indianischen Bisonzüchter daran gar winzig. Doch das Potenzial ist da. Bisons könnten wieder zum wichtigen Wirtschaftsfaktor der Prärie-Indianer werden.
This is our warehouse. As you can see, we have product in here.
Gut 2 Autostunden von Henry Red Clouds Büffelherde entfernt, führt mich Carlin Hunter durchs Lagerhaus der Native American Natural Foods AG in Kyle, Süd-Dakota, eine der größeren Siedlungen im Pine Ridge Reservat. Hier werden unter anderem Tanka-Bars gelagert, eine moderne Weiterentwicklung des traditionellen indianischen Pemmikans, des Wasna, eine Art Kraftriegel aus getrocknetem Bisonfleisch und Moosbeeren.
It's based on Wasna, and Wasna was used for our runners. It's buffalo and cranberry, so very high in protein.
Früher hätten die Dauerläufer der Oglala diese Proteinbomben geschätzt. Heute beliefere man gesundheitsbewusste Kunden von Ökoläden. Tanka-Bars sind ein Renner in der Alternativszene und Native American Natural Foods einer der wenigen privaten Arbeitgeber im Reservat.
We have a, you know, 70% unemployment rate, so every job is critical.
Bei 75% Arbeitslosigkeit sei jeder Job extrem wichtig, betont Carlin Hunter. Rund 2 Dutzend kann sie hier anbieten. Jobs für junge Lakotas, Jobs, die ganz am Bison hängen. Wie vor 150 Jahren, wie vor dem grossen Abschlachten der Büffel und vor dem Völkermord an den Indianern.
We've been through so much that it's all about rebuilding here now.
Wir haben so viel durchgemacht, jetzt müssen wir uns neu finden, sagt Henry Red Cloud draußen in der Prärie. Unsere Traditionen mit der Moderne verweben und die Bisons, die können uns dabei helfen.
Helps us to find our way.
Dem Bericht von Max Ackermann ist es 18.33 Uhr geworden. Das Echo-Dossier führt uns in den Kanton Tessin. Dort hat am Wochenende die Lega dei Ticinesi den 20. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Das ist schon fast ein kleines Wunder, denn seit es sie gibt, ist die Lega immer mal wieder totgesagt worden. Weil sie von einer Protestbewegung zur Regierungspartei geworden sei etwa oder wegen der zahlreichen Skandale. Aber die Lega ist immer noch da und jetzt kurz vor den Wahlen spricht niemand mehr von ihrem Ende. In unserer losen Serie zum Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa haben wir schon nach Frankreich, Italien und Österreich geschaut, heute jetzt also die Schweizer Antwort auf die Frage nach dem Erfolgsrezept dieser Parteien. Die Lega dei Ticinesi ist europakritisch und prügelt zugleich ein auf Bundeswehren. Sie ist immigrationskritisch bis ausländerfeindlich, aber sie schlägt sich auch auf die Seite der sozial Schwachen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass zur Tessiner Stimme der Antipolitik.
Die Lega dei Ticinesi hat geladen, über 600 Anhänger der Bewegung sind gekommen. An langen Bänken werden Wein, Salami, Risotto und Würste gereicht. Familien sind da, Parteiveteranen, Jugendliche. Heute sei es schwierig für die Jungen Arbeit zu finden, trotz guter Ausbildung, sagt dieser junge Mann. Schuld sei die Billiglohnkonkurrenz aus Italien. Die SP, die sei für Europa einzig, die Lega kämpfe für die Jugendlichen.
La Lega ha portato del Ticino un cambiamento politico, no?
Die Lega habe das Tessin politisch verändert, sagt einer, der von Anfang an dabei gewesen ist. Die Lega sei angetreten gegen die alten Parteien, habe die Art, Politik zu machen, verändert im Tessin.
Sono cresciuto politicamente nel Partito Comunista.
Er sei als Kommunist aufgewachsen, sagt dieser Gesprächspartner, jetzt sei er bei der Lega. Giuliano Bignasca sei Steinhauer von Beruf. Bignasca wisse, welche Sorgen die Familien mit den kleinen Einkommen hätten. Das sei die Lega. Lega-Staatsrat Marco Boradori ist der beliebteste Politiker im Tessin. Boradori drückt zahllose Hände, grüßt Freunde und er lacht.
20 Jahre. Poi se pensiamo che all'inizio nessuno avrebbe mai creduto che saremmo arrivati.
20 Jahre Lega, freut sich Boradori. Niemand hätte geglaubt, dass die Lega 20 Jahre alt werden könne. Ganz wenige Politologen, Soziologen hätten der Lega ein so langes Leben prophezeit. Jetzt sei es Zeit zum Feiern.
Penso ad esempio a 4 anni fa alle elezioni per il Consiglio di Stato.
Und Boradori denkt an die großen Lega-Erfolge, an die letzten Staatsratswahlen, 20 Wählerprozent, zweitstärkste Partei. Boradori zählt Volksabstimmungen auf zum EWR, über die Blauhelme, die Bilateralen, alles Lega-Erfolge. Marco Boradori sieht sich als Pragmatiker jenseits des Links-Rechts-Schemas. Dazu gehöre die Europaskepsis. Die Lega habe als erste Europaängste ausgesprochen.
C'è sempre un confine, magari un po' difficile da definire, tra populismo e dar voce a quelli che sono dei legittimi timori delle persone.
Es gäbe eine schwer zu definierende Grenze zwischen dem Populismus und dem Ernstnehmen der Sorgen in der Bevölkerung, sagt Boradori. Wenn die Lega populistisch sei, dann seien es andere Parteien auch. Heute unterstützten manche Parteien Parolen, die zuerst von der Lega gekommen seien. Die Lega dei Ticinesi, das ist die Partei mit den vielen Gesichtern. Da ist der leutselige Marco Boradori, dort der Volkstribun Giuliano Bignasca. Der Lega-Wahlkampfsong wird abgespielt und Giuliano Bignasca, Lega-Präsident auf Lebenszeit, tritt auf.
È ora di finirla che il Partito Liberale comandi questo cantone con il 25% dei voti. È una mafia.
Die FDP kommandiere im Kanton, damit müsse Schluss sein. Die FDP sei eine Mafia. Bignasca ruft es in den Saal und er weiß, dass das zieht.
Che per il mio carattere un po' rivoluzionario, così, per me era importante dissacrare.
Er sei ein revolutionärer Typ, sagt er im Interview. Und wenn es jemanden gäbe, der die Politik im Tessin entweiht habe, dann sei er es gewesen. Das Erfolgsgeheimnis? Dass die Partei mit ihrem sonntäglichen Gratisblatt, dem Mattino della Domenica, Woche für Woche 70.000 Leser erreiche, dass die Partei eine schlanke Organisation habe, keine Parteikongresse, dass er, Bignasca, entscheide.
Sempre quando c'è una crisi, la Lega che rappresenta il popolo se ne avvantaggia.
In Krisenzeiten habe immer die Lega profitiert, seit der Gründung und bis heute. Und die nächsten 10 Jahre, meint Bignasca, die würden wirtschaftlich schwierig. Giuliano Bignasca sagt über sich selbst, er sei ein introvertierter Mensch, kein Bücherleser. Die wirklich wichtigen Dinge, sagt er, fände er in den Kurzmeldungen der Tagespresse.
Ja, sì. La Svizzera può permettersi in un anno di spendere 20 miliardi all'anno.
Die Nationalbank könne doch 20 Milliarden Franken ausgeben, 4 Jahre lang. Das schwäche den allzu starken Franken, meint Bignasca, es bringe keine Inflationsgefahr. 20 Milliarden für die Senkung von Krankenkassenprämien, für Infrastrukturbauten, für Universitäten zugunsten von Arbeitsplätzen für Jugendliche. Vor 20 Jahren hat die Lega als Protestbewegung begonnen. Jetzt ist sie eine Regierungspartei. Die Parteigeschichte ist voller Skandale. Von Giuliano Bignasca sind 12 Verurteilungen bekannt wegen Drogendelikten, Urkundenfälschung, Verleumdung, Beschimpfung. Unterschriften für ein Referendum wurden gefälscht. Die Lega-Presse nahm Geld von einer Firma, die dem Kanton eine Müllverbrennungsanlage verkaufen wollte. Und die Lega dankte es mit einer politischen Kampagne für das Thermoselect, Abfallverbrennungssystem. Die Sache mit der Müllverbrennungsanlage sei vielleicht ein Fehler gewesen, räumt der geläuterte Kommunist von vorher ein. Aber nur wer nichts tue, mache keine Fehler. Die Gerichtsurteile gegen Bignasca, sagt ein zweiter, Bignasca habe sich da immer herausgewunden, Bignasca sei ein furchtloser Mann. Für seine Anhänger wirkt Bignasca furchtlos. Die politische Konkurrenz macht ihn aber verantwortlich für die Verrohung der politischen Sitten. Im Lega-Sonntagsblatt Mattino della Domenica werden politische Gegner regelmäßig verunglimpft. Das ist mitunter ehrverletzend und sexistisch. Da werde auf den Gegner eingeschlagen und das sei richtig, findet ein Lega-Aktivist. So wisse die Bevölkerung, wie es aussehe. Direkte Sprache bedeutet klare Botschaften, sagt ein anderer. Weniger Direktheit bringe nur mehr Verwirrung. Schon wenige Wochen Nach ihrer Gründung vor 20 Jahren brachte es die Lega dei Ticinesi auf sagenhafte 20 Wählerprozent. Wegen der Schwäche der bürgerlichen Parteien, wegen der Spaltung der sozialistischen, vor allem aber wegen der Ratlosigkeit der historischen Parteien gegenüber der Wirtschaftskrise. Das ist die Analyse von Oscar Mazzoleni. Er leitet das Observatorium für Politik in Bellinzona. Die Lega, sagt Mazzoleni, vereine ein Bündel von Gegensätzen.
Moderazione, Protesta. Regionalismo, Nationalkonservatorismo,
Mäßigung und Protest, Regionalismus und Nationalkonservatismus, Regierung und Opposition, wirtschaftsliberale Linie und soziale Anliegen. Unzufriedene aus Parteien von rechts bis links hätten Aufnahme in der Lega gefunden und so habe die Lega oft die politische Agenda bestimmt, immer mehr sogar in den letzten Jahren.
Oggi. Parlare di imbarbarimento in chiave localistica è un assurdo perché
Mazzoleni sagt, dass die Verrohung der Politik ein lokales Phänomen darstelle, sei absurd. Nicht nur in Italien, in Frankreich, in den USA, überall auf der Welt werde darüber diskutiert. Der politische Diskurs sei ein Geschwätz geworden, die Softpolitik sei auf dem Vormarsch mit der Vermischung von Privatem und Öffentlichem. Die Lega habe die Barbarisierung nicht erfunden, sagt Mazzoleni. Sie habe sie benutzt, verstärkt und auf Tessiner Verhältnisse angewandt.
Se vogliamo considerare la grandezza dei politici per loro, dal punto di vista loro capacità di incidere.
Wenn die Größe eines Politikers an seinem Einfluss gemessen werde, sagt Mazzoleni, dann sei Giuliano Bignasca eine der wichtigsten Figuren der letzten Jahrzehnte geworden. Heute, sagt Oscar Mazzoleni, sei die Lega zum festen Teil des Tessiner Parteiensystems geworden. Und niemand mehr prognostiziert ihr den raschen Untergang.
Alexander Grass. Das war ein weiterer Beitrag in der Serie zum Rechtspopulismus in Europa. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.